Heute geht's bei den 100 Fußballlegenden um ein Trainergenie, César Luis Menotti, den Retter des argentinischen Fußballs. 1978 führte er die Selección mit seiner revolutionären Spielphilosophie zum WM-Titel und wurde zum Volkshelden und machte sich nebenbei weltweit als Kritiker der Militärdiktatur einen Namen. Weitere große Erfolge blieben in seiner Trainerlaufbahn zwar aus, doch der Coach blieb als Kämpfer für das Gute im Fußball im Gespräch, bis heute. Menotti, ein Weltverbesserer, dessen Ideen im modernen Fußballgeschäft allerdings immer mehr verblassen.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Für jemanden wie mich, der erst 1977 geboren wurde, liegen die 70er Jahre irgendwie im Nebel. Also im übertragenen Sinne, im Nebel der Geschichte und Vergangenheit. Denn bewusst hatte ich ja als Kind, beziehungsweise als Baby und Kleinkind, kaum etwas davon mitbekommen. Aber sie liegen auch ganz wörtlich im Nebel, verborgen hinter dichten Rauchschwaden. Denn wenn ich mir alte Talkshows aus der Zeit bei YouTube angucke, um den damaligen Zeitgeist besser verstehen zu können, egal jetzt ob aus Deutschland, den USA, England oder sonst woher, dann kann ich von den Gästen oftmals relativ wenig sehen. Die sind nämlich vor lauter Qualm oft höchstens schemenhaft zu erkennen, denn damals wurde überall und ständig exzessiv zur Kippe gegriffen, wie auch hier in der Schweiz.
Gepafft wurde aber nicht nur hinter den Kameras, sondern ungeniert, auch am Bildschirm.
Thalesis, ehre deinen Vater.
Der Journalist Werner Wollenberger war dabei nicht der Einzige, der mit qualmender Zigarette gar moderierte.
Auch der neue Film von Terence Young.
Und als völlig vernebelt könnte man auch den Zustand des argentinischen Fußballs zur damaligen Zeit bezeichnen. In den 40ern und Anfang der 50er Jahre, da hatte Argentiniens Nationalmannschaft noch als nahezu unschlagbar gegolten. Aber dann rutschte das Land in eine tiefe Krise und riss die Albiceleste, also die Fußballnationalmannschaft, mit sich. 1970 konnte sich Argentinien nicht mal mehr für die WM in Mexiko qualifizieren. Zum ersten und bislang einzigen Mal in der Verbandsgeschichte. 4 Jahre später in Deutschland war sie dann in der zweiten Gruppenphase chancenlos.
Das Thema unserer Umfrage: Wer ist schuld am Zustand unserer Nationalmannschaft? Mal sehen, was die Leute auf der Straße sagen. Die Schuld kann man nicht auf eine Person schieben. Im argentinischen Verband gibt es so viele, die daran mitwirken, dass der argentinische Fußball momentan anderen Ländern hinterherhinkt. Ich glaube, wir müssen uns verbessern und wir dürfen nicht weiter den Fußball der anderen südamerikanischen Länder unterschätzen. Es muss sich etwas an der Einstellung der Spieler, Trainer und Öffentlichkeit ändern.
Der argentinische Fußballverband musste damals also unbedingt reagieren, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und dann verpflichtete er einen neuen Nationaltrainer. Einen jungen Mann, Mitte 30 damals, César Luis Menotti. Ein Ex-Fußballer, der in Argentinien, den USA und kurz auch in Brasilien an der Seite von Pelé beim FC Santos gekickt hatte und nach seinem Karriereende 1970 dann Trainer wurde. Menotti war jung, schlank, sportlich, trug lange Haare, tief aufgeknöpfte Hemden, ein dickes Goldkettchen und er rauchte natürlich Kette. Es gibt aus der Zeit, glaube ich, nur Fotos von ihm, auf denen er lässig eine Zigarette im Mundwinkel hängen hat. Vom Look her hätte Menotti damit einer typischen 70er-Jahre-Krimiserie als Ermittler entsprungen sein können. So wie James Garner beispielsweise als Rockford oder Michael Douglas in Die Straßen von San Francisco. Die Älteren von euch werden sich erinnern.
Das war sicher ein Renner damals.
Menotti sah einfach aus wie ein cooler Held, der lässig an der Kippe ziehend auch den schwierigsten Fall zum Happy End führen konnte. Und nicht viel weniger als das versprach man sich ja auch in Argentinien von ihm. Er sollte den im Nebel der Bedeutungslosigkeit versunkenen argentinischen Fußball wieder ins Licht rücken. Aber natürlich war es nicht Menottis optische Erscheinung, die ihn mit gerade 35 Jahren ins höchste Traineramt des Landes katapultiert hatte, sondern seine Meriten, die er sich in nur 2 Jahren als Cheftrainer in Argentiniens höchster Spielklasse verdient hatte, erklärt hier der ehemalige Kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh. Und das tat er in seiner Laudatio für Menotti beim Walter-Bensemann-Preis 2009.
Nach einem Jahr Lehre im Job eines Assistenztrainers übernahm er 1972 mit blutjungen 33 Jahren Huracán Buenos Aires als Chef und führte den krassen Außenseiter prompt ein Jahr später zur argentinischen Meisterschaft.
Menottis erstes Meisterstück. Er hatte eindrucksvoll bewiesen, dass er quasi aus dem Nichts wirklich Großes vollbringen konnte, mit Huracan Meister zu werden, einem bis dato maximal mittelmäßigen Team aus einem runtergekommenen Vorort von Buenos Aires. Das war damals eine absolute Sensation und blieb übrigens bis heute der einzige Titel der Vereinsgeschichte. Möglich gemacht hatte den Menotti mit wunderschönem Offensivfußball. Und Menotti gab nach diesem Triumph ein Versprechen ab.
Ich sage Ihnen was. Solange ich im Fußball tätig sein werde, ob bei Huracan oder was weiß ich, bei welchen Clubs in der Zukunft, ich werde immer dafür kämpfen, dass meine Mannschaften spielerisch agieren. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur Huracan, sondern alle argentinischen Mannschaften so spielen können. Fair und mit Heiterkeit und Spaß.
Das war Menottis Philosophie. Jahrelang galt der Catenaccio, den Inter Mailand unter Helenio Herrera gespielt hatte, als das Maß aller Dinge im Weltfußball. Doch dann war die WM 1970 in Mexiko gekommen und obwohl Argentinien sich nicht qualifiziert hatte, war Menotti hingeflogen.
Ich war damals noch sehr jung, ging aber nicht aus oder so. Ich bin zu den Engländern gefahren, habe mir deren Training angeguckt. Die Brasilianer, Peru. Und als ich dann wieder nach Hause kam, wusste ich, ich möchte Trainer werden.
Und das, was Menotti in Mexiko gesehen hatte, also diese verschiedenen Systeme und fußballerischen Ansätze, das hatte ihn fasziniert. Er hatte quasi seine Berufung gefunden und auch seine eigene Spielphilosophie. Er war vor allem verzückt von den Auftritten der Brasilianer. Die spielten damals extrem offensiv und schossen sich in einen richtigen Torrausch und damit dann auch zum WM-Titel. Und nach deren Vorbild baute Menotti dann Huracan um und das extrem erfolgreich.
Wir fuhren zu Rosario Central, haben sie geschlagen. Wir haben bei Colón als Auswärtsteam gewonnen. Das war damals ziemlich bemerkenswert und ungewöhnlich. Da holten wir uns das Selbstvertrauen für die Meisterschaft.
Huracan brillierte mit Menottis Spielphilosophie und das brachte ihm große Bewunderung ein. Nicht nur beim Club selbst, sondern in ganz Argentinien erinnert sich auch der Journalist Raúl Fernández in einer ESPN-Doku.
Alle haben Menotti daraufhin respektiert, dank dieser großartigen Saison. Und dieses Prestige hat ihm dann den Job des Nationaltrainers gebracht.
Denn der langjährige Präsident von Huracan wurde Präsident des argentinischen Verbandes und nahm dann seinen Erfolgstrainer gleich mit zur Selección. Und auf die übertrug Menotti dann seine Philosophie vom Angriffsfußball und sein 4-3-3-System. Und damit führte er das am Boden liegende Team 1978 dann auch zum WM-Titel im eigenen Land mit tollen Fußballern wie Mario Kempes, Daniel Passarella, um nur mal zwei herausragende Akteure der damaligen Zeit zu nennen. Und Menotti gewann ein Jahr später mit der argentinischen Juniorenauswahl auch die U20-WM. Und der Leistungsträger dieses Teams war dann ein gewisser Diego Maradona. Den hatte Menotti ein Jahr zuvor noch kurzfristig aus dem WM-Aufgebot gestrichen, weil er ihn aus seiner Sicht noch nicht für reif genug für die große Bühne hielt. Er wollte ihn damals nicht verheizen.
Ich arbeitete mit der A-Mannschaft, hatte währenddessen aber auch die Jugendmannschaft im Blick. Wir haben so 400 Spieler ausprobiert und wählten daraus welche aus, die quasi keiner kannte.
Barba, Calderón, Maradona, no, teníamos un equipazo.
Ich habe es unheimlich genossen. Sie spielten am Ende wie Götter.
Und diese Götter hatte Menotti geschaffen, genau wie diese beiden argentinischen WM-Titel. Und die argentinische Meisterschaft mit Huracan natürlich. Das sollten Menottis größten Siege bleiben. Nach seinem Ende als Nationaltrainer 1982 arbeitete er zwar noch bis 2008 weltweit für mehr als ein Dutzend Clubs, unter anderem ja auch für den FC Barcelona. Aber ein weiterer Meistertitel war Menotti nicht mehr vergönnt. Immerhin holte er mit Barca Pokal, Ligapokal und Supercup. Dass Menotti, genannt El Flaco, wegen seiner hageren Gestalt trotzdem zu einer Fußballlegende werden konnte, liegt daher weniger an seinen Erfolgen und an der Art, wie er seine Teams spielen ließ, attraktiv, intelligent und immer nach vorne, sondern vor allem an seiner schillernden Persönlichkeit und an seinem enormen Charisma, bestätigt auch Rainer Holzschuh.
Ein außergewöhnlicher Mann. Er ist ein wirklich charmanter, ausgeglichener, netter, tiefsinniger, lustiger, sehr wissbegieriger Mensch. Also wirklich einer, mit dem man wirklich gerne zusammensitzt.
Menotti umweht weit mehr als die für einen Kettenraucher charakteristischen Tabakwolken. Menotti verfügt auch jetzt im hohen Alter noch über eine ganz besondere Aura. Allerdings auch über eine etwas widersprüchliche Persönlichkeit. Der Arztsohn entstammt zwar der argentinischen Oberschicht, hatte selbst kurz Jura und Chemie studiert, genoss einen Ruf als Playboy und fuhr zu seiner aktiven Zeit gerne im offenen Sportwagen durch Buenos Aires. Später heiratet er dann die Tochter eines schwerreichen Bankiers und trotzdem sieht er sich selbst politisch eher als Linksaußen, als Kommunist. Er ist großer Anhänger von Che Guevara, dem Freiheitskämpfer. Dass er die Nationalmannschaft trotzdem weiter trainieren durfte, auch als die rechte Militärjunta ab 1976 die Macht übernommen hatte und Argentinien in eine Militärdiktatur verwandelte, in der das Regime brutalst regierte, systemkritische Menschen verschwinden, foltern und ermorden ließ, ist jedoch nur auf den ersten Blick verwunderlich, erklärt der langjährige Kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh.
Sie ließ den schon damals politisch kritischen Menotti in seiner Arbeit gewähren, darauf bauend, dass bei Erfolg des Teams auch ihre eigene Popularität steigen werde.
Es unterstreicht also, wie heruntergekommen der argentinische Fußball damals war. Er sollte um jeden Preis für die WM im eigenen Land 78 wieder flott gemacht werden. Notfalls eben auch mit einem Regimekritiker am Ruder. Hauptsache, das Regime von Diktator General Jorge Rafael Videla konnte die WM erfolgreich ausrichten und am Ende den Titelgewinn für sich verbuchen, damit der Diktator ihn propagandistisch auch ausschlachten konnte, zur Steigerung seiner eigenen Beliebtheitswerte im Inland, aber auch im Ausland. Sportswashing nennt man sowas heute. Allerdings, Menotti soll während seiner Amtszeit regelmäßig auf Konfrontationskurs mit dem Diktator gegangen sein und ihn auch mit öffentlich regimekritischen Äußerungen provoziert haben, sogar in der Stunde des großen Triumphes nach dem gewonnenen WM-Finale gegen die Niederlande, als Videla nach Schlusspfiff medienwirksam Menotti vor laufender TV-Kamera zum Titel gratulieren wollte. Da verweigerte dieser ihm den Handschlag. Und dann erklärte er laut Holzschuh hinterher auf der Pressekonferenz noch doppeldeutig das hier.
Meine talentierten, klugen Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt.
Vor allem in Europa ließ ihn dieser Ausspruch, verbunden mit dem verweigerten Handschlag, prompt zum aktiv aufbegehrenden Regimekritiker werden. Und der Ruf, ein Revoluzer und Weltverbesserer zu sein, ist ihm bis heute geblieben. 2009 wurde er für seine Lebensleistung mit dem Walter-Bensemann-Preis des Kicker ausgezeichnet. Die O-Töne von Kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh stammen aus dessen Laudatio bei dieser Preisverleihung. Und da sagte er auch noch das hier.
Diese Zivilcourage verkörperte einen Charakterzug des Cäsar Luis Menotti, der ihn in Argentinien zum Volkshelden werden ließ.
Wobei man aber auch sagen muss, in Argentinien sieht man Menotti natürlich als Helden, klar, aber sein Verhältnis zur Junta auch deutlich differenzierter als Holzschuh und die Kicker-Jury. Aber das verdeutlicht noch mehr diese Widersprüchlichkeit der Person Menotti. Natürlich sind der verweigerte Handschlag und auch das Zitat nach dem Spiel verbrieft, dokumentiert und für die Nachwelt festgehalten. Aber wie oppositionell sich Menotti darüber hinaus betätigte, das können wir mit Sicherheit nicht mehr sagen. Und auch unter argentinischen Historikern wird darüber durchaus gestritten. Definitiv wird sein Verhältnis zu Videla nicht sonderlich eng gewesen sein. Die TV-Aufnahmen, die von beiden existieren, zeigen einen Menotti, der sich sichtlich bemüht auf die Zähne beißen muss. Kein Lächeln umspielt seine Lippen, die Worte, die der Diktator an ihn richtet, erträgt er mit eher zusammengepressten Lippen. Trotzdem war das Verhältnis aber wohl auch nicht so offen oppositionell, wie oft kolportiert wird. Kritiker werfen Menotti jedenfalls heute noch vor, dass er sich insgesamt zu sehr mit dem System arrangierte, seine herausgehobene Persönlichkeit und Position nicht energisch genug für wirklich offensive Kritik nutzte. Im Gegenteil, angeblich soll er Videla nach dem Gewinn der U20-WM sogar geschmeichelt haben. Mit den Worten, unser Volk kann stolz sein, einen Präsidenten wie Sie zu haben. Außerdem, so ein weiterer Vorwurf, habe Menotti beim WM-Sieg auch von der Macht der Junta profitiert. Denn die Gerüchte, dass zumindest das für den Finaleinzug entscheidende 6:0 in der Zwischenrunde gegen Peru gekauft gewesen sein soll, konnten bis heute nicht komplett widerlegt werden. Auch wenn Menotti selbst den Vorwurf natürlich ins Reich der Fabel verweist.
Es ist seltsam, über Bestechung zu sprechen, wenn man bedenkt, dass das Spiel begonnen hat und wir in den ersten 15 Minuten 2:0 hätten zurückliegen können. Die Deolita, glaube ich, war der Schuss, der am Pfosten abprallte, der nur knapp daneben ging. Der andere 1-gegen-1 Schuss, den er gerade noch am Pfosten vorbeischoss, hätte 0:0 enden können. Wir waren physisch eine furchterregende Bestie. Die Spieler haben dich nicht umgebracht. Weißt du, ich will dir etwas sagen. Für mich war Argentinien wirklich unbesiegbar.
Später gab Menotti in einem Interview mit der FAZ zu, dass er sich bewusst war, vom Regime benutzt worden zu sein. Aber dass die Tatsache, dass die Macht den Sport ausnutze, auch so alt sei wie die Menschheit selbst. Menotti stritt außerdem ab, damals gewusst zu haben, dass das Militärregime unter Videla insgesamt für den gewaltsamen Tod von knapp 30.000 Menschen verantwortlich gewesen wäre, dass Mord und Folter unter Videla an der Tagesordnung waren. Inwiefern das jetzt glaubhaft sein kann, das lassen wir mal dahingestellt. Solche Äußerungen zeichnen auf jeden Fall wieder ein etwas anderes Bild von ihm. Und man versteht, warum Menotti in Argentinien die Menschen auch heute noch polarisiert. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, heißt es dort. Wer unter ihm trainiert hat, der gehört meist zur ersten Kategorie. Bernd Schuster zum Beispiel, der hätte für Menotti sogar jemanden umgebracht, hat er mal gesagt. Und Diego Maradona, der schwärmte Zeit seines Lebens von der Arbeit Menottis.
Der ist ein großartiger Mann und Trainer, voller Wissen.
Aber generell hat Menotti vor allem bei Fußballromantikern einen gewaltigen Stein im Brett. Sie verehren ihn als Intellektuellen des Sports. Und dank seiner Theorie vom linken und rechten Fußball sogar als Philosophen. Rainer Holtschuh erklärt, was hinter dieser Theorie steht.
Linker Fußball ist generös, nur dem Publikum verpflichtet. Er ist aufrichtig, stellt nicht das Resultat über alles. Die Mannschaft darf ihre Fans nicht betrügen, niemals. Beim Fußball der Rechten ist der Spieler ein Werkzeug für den Sieg, für den Tabellenplatz. Ich will, dass Intelligenz und Kreativität siegen, nicht Destruktion und Stumpfsinn. Ich will gewinnen, weil meine Mannschaft besser gespielt hat und nicht, weil sie das Spiel des Gegners verhindert hat.
Kurz nochmal zusammengefasst. Laut Menotti vermittelt linker Fußball also Lebensfreude, steht für offensives Feuerwerk, während rechter Fußball nur dem Profit diene und den Sieg mit allen nur erdenklichen Mitteln erreichen wolle. Und deshalb konnte er auch mit Argentiniens zweitem WM-Erfolg 1986 so gar nichts anfangen. Den hatte die Selección nämlich unter einem gewissen Dr. Carlos Bilardo eingefahren, der aus Menottis Sicht genau diesen rechten Fußball verkörperte, also dieses Siegen um jeden Preis. Erinnern wir uns nur mal an das legendäre Tor Maradonas, das der im Viertelfinale gegen England mit der Hand Gottes erzielt hatte. Der steife Bilardo und der eher lockere Menotti, die beiden waren ohnehin gegensätzlich wie Feuer und Wasser. Man kann sie durchaus als lebenslange Intimfeinde beschreiben. Also, der Titelgewinn 1986 war für Menotti eher ein WM-Titel, der, sagen wir mal, rustikal und fantasielos errungen wurde. Hatte mit dem Fußball, der die Herzen der Fans erreicht, nichts zu tun. Also man kann verstehen, warum Fußballromantiker Menotti so verehren. Und ich muss sagen, ich kann seinen Thesen auch einiges abgewinnen. Und viele werden auch diesen Satz von Menotti sicher unterschreiben, den Rainer Holtschuh hier rezitiert.
Das Geld hat Picasso nicht verdorben. Aber sicherlich kann es talentierte Fußballer verderben und sie zu Söldnern des Punktgewinns reduzieren, die den Sieg um jeden Preis wollen. Die Schwalbenmentalität lässt grüßen.
Vieles von dem, was der mittlerweile 85-Jährige über Fußball äußert, entspringt einer sehr romantischen Vorstellung von einer besseren, gerechteren, ja, idealen Welt. Ihm ist auch dieses Zitat zugeschrieben. Ich möchte eine Fußballmannschaft sehen, auf deren Trikot nicht irgendein Firmenname steht, sondern einfach das Wort Nein. Ein Nein zum Geschäft, das den Fußball auffrisst. Angesichts der Tatsache, dass der Fußball mittlerweile ein Milliardengeschäft ist, eine doch sehr utopische Vorstellung, vor deren Hintergrund es jetzt auch nicht groß verwundert, dass Menotti im modernen Fußball mittlerweile Orientierungsschwierigkeiten plagt. Ich gestehe, dass ich nicht mehr weiß, was heute gespielt wird. Ich verstehe es nicht mehr, erklärte er gegenüber elffreunde.de fußballtechnisch mittlerweile komplett im Nebel zu stochern. Die Zukunft hat Menottis Ideen, so charmant sie auch sein mögen, mittlerweile genauso zu einem Relikt einer längst vergangenen Zeit werden lassen wie 70er-Jahre-Detektive und den reflexartigen Griff zur Zigarette. Das war Folge 4 der vierten Staffel der 100 Fußballlegenden. Danke, dass ihr auch diesmal mit dabei wart. Wenn auch ihr euch eine Fußballlegende wünschen wollt, die wir in diesem Podcast vorstellen sollen, dann schreibt uns doch auch info@meinsportpodcast.de oder gerne auch via Instagram. 100 Fußballlegenden heißen wir dort, ganz einfach, also wie der Podcast. Und den habt ihr hoffentlich schon längst abonniert und auch ganz oft weiterempfohlen. Danke dafür, auch für eure zahlreichen Rezensionen, für euer Lob. Macht gerne weiter so. Wir werden für euch weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.